Willkommen bei Best Life NLP, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Erfüllung begleitet. Gemeinsam mit dem NLP-Experten Ronny Rode erkunden wir, wie du durch effektive Kommunikation und starke Beziehungen dein volles Potenzial entfalten kannst. Jede Episode bietet dir neue Einsichten und praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Starte jetzt mit uns in ein besseres Leben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du uns wieder zuhörst bei unserem heutigen Thema NLP und Wahrnehmung. Deine Welt mit neuen Augen gesehen. Lieber Ron, ich erinnere mich an unsere letzte Podcast-Folge. Da hattest du relativ früh gesagt, Wahrnehmung, das ist das Erste, was man so ein bisschen merkt, was so der erste Effekt, der erste Impuls bei NLP ist. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo, in die hoffentlich große Runde.
Dann wollen wir direkt mal diesen Eingang als Frage benutzen. Du hast gesagt, dass Wahrnehmung, das ist auch einer deiner ersten großen Learnings gewesen. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Wie hat sich deine Wahrnehmung verändert? Wurde die geschärft? Welche Techniken haben dir dabei geholfen? Stichwort Wahrnehmung, wie läuft's da bei dir?
Also man kann es ja in einem Satz auf schnell machen. Man kann sagen, alles, was du nicht wahrnehmen kannst, kannst du nicht verändern. Und andersrum, alles, was du wahrnehmen kannst, kannst du verändern. Jetzt könnte man fragen, Mensch, warum brauchst du denn Veränderung überhaupt? Und die meisten Leute, die im Leben irgendwie ein Ziel erreichen wollen oder irgendwie wovon wegkommen wollen, was sie nicht mehr wollen in ihrem Leben, da sind wir schon bei Veränderung, ne? Und deswegen, wenn du es nicht siehst, wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht hörst, wenn du es nicht spürst, dann kann es sein, dass du diese Sache nicht verändern kannst. Und deswegen ist Wahrnehmung so wichtig. Und auf deine Frage zu antworten, ich erinnere mich heute noch wirklich, mein allererster NLP-Kurs, an einen Spruch von meinem Trainer. Und er sagt, ihr werdet jetzt hier rausgehen aus dem Seminar und werdet wie die Irren draußen rumlaufen und Dinge sehen, die ihr vorher nicht gesehen habt. Und dann hat er hinterhergeworfen, aber keine Sorge, es legt sich wieder. Und tatsächlich muss ich sagen, genauso war es wirklich und ist heute noch bei meinen Teilnehmern, die dann am ersten Tag rausgehen und sagen, krass, worauf man bei anderen Menschen und auch bei mir selbst alles achten kann. Das habe ich vorher, das ist mir gar nicht klar gewesen. Ja, genau. Und dann gibt es so ein neues Erlebnis. Und aber noch so nach 2-3 Monaten legt sich das auch wieder. Dann wird es ganz normal. Wie früher bei der Fahrschule, ne, wo du den ersten Tag im Auto gesessen hast und hast die 6 Gänge oder weiß nicht, vielleicht gab es noch 5 zu dem Zeitpunkt, musstest du irgendwie überlegen, 1, 2, 3. Und heute kannst du die einfach auch so bedienen, ohne dass du da groß rummachen musst. Und das ist so wie bei der Wahrnehmung. Heute siehst du, wenn du ein bisschen trainiert bist, siehst du Dinge, wo du dich früher für anstrengen musstest. Die nimmst du einfach so mit wahr und als Informationen sammelst du die. War eine sehr lange erste Antwort.
Für jemanden, der jetzt komplett themenfremd ist, ne, jetzt hier einschaltet und hört, NLP, du gehst da raus und die ganze Welt steht im Grunde Kopf, alles ist wild, du siehst Dinge, die du vorher nicht gesehen hast und das hält mal 2-3 Monate. Hört sich ein bisschen an, als würde es da, wenn da Pillen verteilt werden in den Seminaren. Du musst uns da kurz erklären, was kriege ich denn da mit? Was ist denn so krass, dass du sagst, das macht dann ja fast verrückt, wie viel man dann sieht.
Also ich gebe mal 2 Beispiele. Einmal bei anderen Menschen. Ne? Du stehst, stell dir vor, du bist im Job, kommst in die Kaffeeküche. Dein Chef hat dir jedes Mal schon seit 3 Jahren versprochen, dass du aufsteigst und jetzt geht's wirklich in die nächste Position. Nichts passiert und auf einmal ist immer so nett zu dir und sagt immer so, Mensch, und das kommt bald und du wirst dich bald entwickeln und so. Ja, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Und dann auf einmal siehst du, wie er in der Kaffeeküche sich mit irgendjemandem unterhält und macht so kleine abfällige Gesten, wo er gerade über eine andere Kollegin spricht und du merkst, oh hoppala, die gleichen Gesten hat er ja auch bei dir gemacht. Und als NLPler siehst du das. Ja? Er spricht von Entwicklung, macht aber die abfälligen Gesten dir gegenüber. Und das Lustige ist, du siehst es nicht nur als NLPler, du hast auch den Mut, deinen Chef danach darauf anzusprechen. Und dann wird's richtig lustig, kann ich euch sagen. Das ist aber erst der 2. Schritt. Das heißt, du nimmst bestimmte nonverbale Reaktionen wahr, du nimmst bestimmte Worte anders wahr, das ist dir vielleicht vorher nicht so aufgefallen. So, ich mache noch ein 2. Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel immer sagt, ich muss, aber ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und verwendet das ungefähr 32 Mal in den ersten 5 Sätzen, dann ist ja vielleicht keine Erlaubnis da oder die Person hat vielleicht auch von ihren Eltern früher immer dieses Eingemantrat bekommen. Ich muss, ich muss, ich muss. Oder es ist ein innerer Antrieb. Ich muss, ich muss, ich muss. Also, du merkst, das muss man erstmal hören und dann kann man sich mit der anderen Person auseinandersetzen und das mal beleuchten. Und man kann dadurch Informationen gewinnen. Aber wenn du all das nicht hörst, dann kann es sein, dass du in der Führung vorbeiführst an deinen Mitarbeitern, dass du im Coaching vorbeicoachst an deinen Leuten oder dass du im normalen Gespräch, in Anführungszeichen, mit anderen Menschen ja einfach die Hälfte nicht mitbekommst. Und das ist bei manchen Gesprächsverläufen nicht so förderlich.
Du hattest mal erwähnt in der Podcast-Folge, dass man bis zu 30 Mal mehr sieht als andere Menschen. Wie kommt denn diese unfassbare Zahl zustande?
Also mit 30 Mal sehen, da würde ich sagen 30 Mal mehr wahrnehmen als andere. Wir haben ja verschiedene Sinneskanäle, hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Und umso mehr, also im Grunde genommen, das Ziel ist ja, Informationen zu sammeln, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält und möchte eine Veränderung einleiten. Da möchte ich Informationen von der anderen Person sammeln. Die Informationen gewinne ich einmal auf der Tonspur, wenn jemand uns etwas erzählt, wie das Leben so war, wo die Person hin möchte. Ah, da höre ich Ziele raus oder so. Da höre ich Werte raus. Mir ist aber wichtig die Familie. Ne? So, dann hört man, okay, der Wert Familie ist relativ hoch. Viele Menschen, die zuhören, hören solche Dinge gar nicht. Sondern die hören nur, oder sagen wir mal, die fokussieren sich oftmals nur auf ihre eigenen Ziele im Gespräch. Wenn man sich so eine Talkshow anschaut, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel bei Markus Lanz. Ja. Ich hoffe, wir werden nicht verklagt jetzt deswegen. Aber da ist das Ziel nicht, eine Interaktion zu schaffen, sondern da ist das Ziel, dass jeder in seiner Talkshow sein Thema durchbügelt und verteidigt bis zum geht nicht mehr. Dann passiert eins, die hören ja gar nicht zu. Und das andere ist, es wirkt immer wie ein Kampf und es gibt Einschaltquoten. Deswegen, das ist genau das, was man im echten Gespräch dann natürlich versucht zu vermeiden.
Ist es denn so, dass man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme 30 Mal mehr wahr als vorher, als vor Prä-NLP sozusagen. Ja? Ich habe ja aber nur eine gewisse kognitive Kapazität. Verliert man dadurch irgendwas anderes? Also wenn du mir jetzt sagst, Nils, achte mal darauf, was ich jetzt die nächsten 60 Sekunden mache und versuche mal viel mehr wahrzunehmen, dann bin ich froh, wenn ich danach noch meinen Namen kenne. Wie schafft man das, diese kognitiven Fähigkeiten dann nicht zu verlieren?
Also erstmal ja. Wenn du dich in eine Richtung fokussierst, lässt du garantiert was anderes weg. Sieht man so bei zielstrebigen Leuten, die sind wie im Tunnel, die sehen teilweise nicht, was mit den Menschen umherum passiert und mit den Sachen. Ganz klar. Und dann ist es eine Trainingssache. Wie mit dem Autobeispiel. Am Anfang achte ich auf mehrere Dinge. Ich als Trainer, ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Als Trainer sitze ich vor einer Gruppe, da sind 10, 20 Leute vor mir und meine Aufgabe ist es ja, so viele wie mögliche Informationen mitzubekommen. Haben die jetzt Langeweile, wenn ich rede? Haben die jetzt Streit? Sich da hinten vielleicht zwei. Und gleichzeitig muss ich mein eigenes Programm ja noch durchziehen. Da muss ich Fragen stellen, auf die Interaktion eingehen. Merkst du, alleine schon hier 4, 5, 6, 7 Filter, die gleichzeitig laufen. Und wenn ich das natürlich nicht mitbekomme, was so in meinem Publikum passiert, dann kann ich die Gruppe ja auch nicht in die Richtung führen, wo ich sie als Trainer hinführen möchte. Und deswegen ja, ist am Anfang total anspruchsvoll und ist gleichzeitig eine Trainingssache. Das heißt, ich muss mir erstmal natürlich überlegen, und das ist ja das Lustige, das machen wir ja beim NLP Practitioner, was kann ich denn bei anderen Menschen überhaupt an Informationen gewinnen? Was kann ich denn wahrnehmen überhaupt? Und dann wird das immer ein bisschen mehr in deinem Alltag. Auf einmal siehst du auf der Straße, wenn die Leute sich miteinander streiten oder ja, ohne zu bewerten, sich ein bisschen lauter miteinander unterhalten. Vielleicht kann man es so sagen, ja? Und dann ist die Frage, was bedeutet das? Und du nimmst diese Dinge wahr und die machen dich am Anfang, das meinte ich vorhin mit den 1, 2, 3 Monaten, am Anfang denkst du so, oh Gott, das ist ja so viel, was da passiert. Und das wird wieder weniger und setzt sich und du nimmst es einfach nur wahr und du guckst da nicht die ganze Zeit rauf und sagst, oh Gott, da habe ich was gesehen, da muss ich coachen, oh Gott, da muss ich trainieren. So, sondern das ist dann einfach nur eine weitere Information, die du aufnimmst. Aber es ist eine Trainingssache.
Ich habe irgendwie dieses Bild im Kopf. Kennst du diese Leute, die beispielsweise an einer stark befahrenen Straße oder in der Nähe von einer Autobahn wohnen und du kommst da hin und denkst, das gibt's doch nicht, dieses ständige Geräusch, das wird mich ja kirre machen, wenn ich die Autobahn die ganze Zeit hören würde. Und dann kommt man irgendwie im Gespräch da drauf und die Leute sagen, die nehme ich gar nicht mehr wahr, die höre ich gar nicht mehr. So ein bisschen habe ich dieses Bild im Kopf, wenn du davon sprichst, dass man davon irgendwie 50 Sachen hat und jetzt kommt NLP, jetzt kommt Ronny Rode und wendet die Magie an, welche auch immer so ist, ne? Und auf einmal höre ich sie wieder. Jetzt ist das was Negatives, die Autobahn zu hören, ne? Aber ich sehe diese Dinge auf einmal, die ganze Zeit da waren, die ich aber vorher irgendwie nicht wahrnehme so richtig. Verstehst du den Gedankengang?
Ja. Na, jetzt kommt das Spannende. Bei manchen ist es ja so, dass sie bestimmte Sachen wie die Autobahn weggeschoben haben in ihrem Leben. Sie vielleicht aber dadurch belastet sind, sie es aber nicht zugeben wollen. Und vielleicht auch sind die Geräusche, während, wenn man sie mal wieder bewusst wahrnimmt, der Auslöser, mal sich eine neue Wohnung zu suchen, woanders hinzuziehen, Pläne umzusetzen, die man eh schon mal wieder machen wollte, so im Leben. Also ist immer die Frage, es gibt kein Schwarz und Weiß in meiner Welt. Es ist ein sehr systemisches Thema. Aber es kann sein, dass du Dinge auf einmal wieder wahrnimmst. Es kann auch sein, dass du sie wieder wegschiebst, weil sie nicht wichtig sind. Das Schöne ist, es gibt ein Konzept im NLP, nennt sich Submodalitäten. Können wir irgendwann auch mal drüber sprechen. Da kann man diese Dinge bewusst ein- und ausblenden. Geräusche lauter, leiser, Spinnen größer und kleiner. Bei Leuten, die Spinnenangst haben, kann man sich jetzt überlegen, ob man die Spinne kleiner oder größer haben will. Viele wollen sie kleiner haben. Und all diese Dinge, leiser, lauter, näher, weiter weg, lösen bestimmte Gefühle in uns aus. Und das ist die Frage, welche Gefühle möchte man haben? Ich kenne viele Menschen, die wollen gute Gefühle haben in unterschiedlichen Situationen.
Also, okay, Wahnsinn. Also da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, wenn man das kann, also sich das antrainieren kann, so habe ich das richtig verstanden. Submodalität müssen wir uns merken. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich will aber jetzt nochmal auf einen Satz zurückkommen, den du auch mal geprägt hattest. Ich war, glaube ich, auch schon letzte Folge, also da große Empfehlung. Hört euch die mal an, da ging es um Personality Boost, auch hochspannendes Thema. Und ich meine, da hast du auch gesagt, das, was du wahrnehmen kannst, kannst du verändern. Beziehungsweise, ich glaube dann im Negativen, das, was du nicht wahrnehmen kannst, kannst du auch nicht verändern. Das heißt, dieses am Anfang sieht man viel mehr, das ist ja quasi auch Grundvoraussetzung, um überhaupt irgendwas zu verändern, muss ich einfach auch mehr sehen, als ich es bis jetzt, oder mehr wahrnehmen, das habe ich auch schon gelernt, mehr wahrnehmen als vorher, um überhaupt in die Veränderung zu kommen. Ist das eine grundlegende NLP-Technik und wendest du das auch als Trainer genauso an?
Ja, die Frage ist natürlich, wofür braucht man das immer, ne? Und NLP ist ja wirklich die Idee von Veränderung. Ja, wie können sich Menschen entwickeln? Wie können sich aber auch Probleme in vielleicht positive Dinge verwandeln? Und da brauche ich ein paar Zutaten dafür, um einen ordentlichen Veränderungsprozess zu machen. Also was vielleicht nicht der beste Weg ist, ist, wenn die Führungskraft, ich mache mal ein praktisches Beispiel, da kommt der Mitarbeiter und sagt, lieber Chef, ich habe da ein Problem. Und der Chef sagt, ja, dann mach's doch halt anders. So, dann okay, das war jetzt vielleicht keine Coaching-Intervention, weil wenn die Person es anders könnte, würde sie es wahrscheinlich anders machen. Und da merkt man schon, da kommen wir jetzt nicht so weit mit. Also brauche ich bestimmte Zutaten, um einen Veränderungsprozess einzuleiten. Und der erste Schritt ist tatsächlich, dass man die Dinge wahrnimmt. Was ist denn? Wie geht's denn meinem Mitarbeiter gerade? Ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Ich habe mal eine Gruppe trainiert von einer Firma und da stehe ich da und alle Gesichter gingen nach unten. So, und ich denke so, sehe ich irgendwie schlecht aus oder was ist los hier? Und das nächste, dann ging es los, die Vorstellungsrunde, ja, bin gerade nicht motiviert, so. Und dann gibt's dann Trainer, die machen weiter. Aber ich muss das ja erkennen und merken, da ist irgendwie die Stimmung schlecht. Ist jetzt zwar eine Bewertung, aber ich hatte so das Gefühl, also habe ich mal nachgefragt. Und relativ schnell hatten wir dann dieses Motivationsthema da. Und da war meine Aufgabe, ich muss das erstmal wahrnehmen, dann ansprechen und dann konnte ich einen Veränderungsprozess einleiten. Was ich dann mit der Gruppe gemacht habe, ist, ich habe mit jedem bei der einzelnen Vorstellung habe ich einen kleinen Running Gag mit eingebaut. Das lernt man so im Coach dann. Und wir haben sehr viel Humor und sehr viel Lachen in die erste Runde reinbekommen. Und als dann der 10. Teilnehmer, das war der letzte, der außen saß, zu mir gesagt hat, Ronny, jetzt habe ich richtig Bock drauf, was die nächsten 2 Tage passiert, da habe ich dann gewusst, das war halbwegs angekommen bei den Leuten, die hatten halbwegs Lust gehabt. Also das heißt, da, wenn ich das aber vorher nicht wahrnehme, wie die Stimmung dort ist und einfach mein Programm durchziehe, kann ich nichts verändern im Raum. Und deswegen ist der erste Schritt die Wahrnehmung bei dem Veränderungsprozess und dich dann auf andere Menschen eben fein einzustellen, zu kalibrieren und dann mal zu gucken, wie es weitergeht.
Mal eine, ich werde es mal mit ein bisschen Augenzwinkern sagen, weil ich dich natürlich versuchen möchte, jetzt ein bisschen aufs Glatteis zu führen.
Mach das.
Wenn du jetzt sagst, ich muss versuchen wahrzunehmen, ich muss versuchen nicht zu bewerten, sondern erstmal mit den anderen oder meinem Gegenüber anzuschauen und zu versuchen, mehr wahrzunehmen als vorher. Das klingt jetzt für mich natürlich auch zeitintensiv. Ne? Jetzt stelle ich mir vor, wir sehen uns, du machst die Tür auf, altes Haus, wie geht's dir? So, und ich habe jetzt eine Sekunde Zeit und wenn ich jetzt überlege, okay, denk dran, Ronny hat im Podcast gesagt, nimm erstmal wahr. Jetzt nehme ich den wahr und ich soll zuhören und ich soll, und dann guckst du mich an und sagst, hallo, was ist denn hier los? Ich höre seit 10 Sekunden nichts, ne? Wie schnell ist sowas irgendwann drin? Du sprichst auch immer so ein bisschen von Autopilot, ne? Dass man das irgendwann so tief drin hat. Wie schnell ist das bei dir? Wenn ich jetzt sage, Ronny, altes Haus, wie geht's dir? Sind dann bei dir sofort diese 500 Dinge, die losgeschossen sind und wie lange brauchst du, um sowas so schnell drin zu haben?
Ja, also tatsächlich läuft's ja automatisch mit. Wenn mir jemand Hallo sagt, dann entnehme ich die ersten Informationen aus der Stimme schon, aus der Körpersprache raus. Ist jemand laut? Ist jemand leise? Ist das denn vielleicht so ein Hallo? Oder ist es ein Hallo? Ja, das macht schon einen Unterschied aus, so, ja. Und alleine mit dieser einen Information, ich komme gleich auf die Frage zurück, alleine mit dieser Information, wenn jemand sagt Hallo, da kann man schon was draus machen. Da könnte man die Person schon ansprechen, könnte was Humorvolles draus machen. Das hängt natürlich auch zusammen, wie humorfähig du selbst bist und wie humorfähig die andere Person ist, wirst du nach deiner Rückfrage dann herausfinden. Aber auch das gibt dir wieder eine Information. Wenn jemand zum Lachen sprichwörtlich in den Keller geht, dann merkst du ja auch schon, oh, es könnte sein, dass die Person Sprache und Wirklichkeit miteinander verwechselt. Also, was will ich sagen? Wenn ich mit jemand anderem kennenlerne, dann oder mit jemandem mich unterhalte, dann lerne ich über die Person. Ich entnehme dauernd Informationen, aber du merkst jetzt vielleicht nicht nach einem Lehrbuch, oh, jetzt hat er das gesagt, ich kreuz mal an, sondern aus einem lockeren Smalltalk. Weil im Smalltalk, dann hast du die Möglichkeit, du sprichst mal, die andere Person spricht mal, du sprichst wieder, du hörst zu und so weiter hin und her. Und da können wir natürlich genügend Informationen als NLPler entnehmen, um, sag ich mal, so einzuschätzen, in welche Richtung geht's denn so bei der Person. Und dann kann jedes Wort, was ich danach wähle, kann wieder ein Trigger für eine neue Situation sein. Also wenn ich sag irgendwas und das löst wieder was aus. Entsetzung, Begeisterung auf der anderen Seite, was auch immer. Und das wieder wahrnehmen. Und dann geht's weiter. Echte Interaktion. Also es ist nicht so einfach, aber man kann es lernen.
Ich habe bei dir auf deinem Instagram-Kanal, mal kurz Shoutout, ich glaube ronnyrode.com, dein Kürzel, also schaut gerne mal vorbei, da habe ich einen Beitrag gelesen, da ging es um das Thema Kalibrieren. Das musst du mir nochmal erklären, genau. Kenne ich sonst aus dem Handwerk, glaube ich, oder aus der Mathematik leider wieder.
Genau.
Was ist das?
Ja, die Übersetzung wäre, sich auf jemanden fein einzustellen, ne? Also wie bei einer Gitarre, ne? Also der bekannte Musiker wird jetzt wahrscheinlich nicht auf die Bühne gehen und einfach in die Gitarre reingrätschen, sondern er wird versuchen, die fein zu justieren, ja, die einzustellen, sodass sie am Ende so klingt, dass die Zuhörer nicht in Scharen davonlaufen, ne, sondern begeistert sind. Und genauso ist es, wenn du eine andere Person kennenlernst, da kommt das Thema Wahrnehmung. Und dann musst du dich ja irgendwie fein einstellen. Ist das jetzt von dem Carsten eine normale Reaktion, während ich mich mit dem unterhalte? Oder ist es irgendwie, macht der was anderes gerade mit dem Körper? Und vorher war der irgendwie anders. Also ich muss mich auf den justieren, was ist eine normale Bewegung? Warum muss ich das? Um eine Veränderung festzustellen. Gib dir ein Beispiel. Du sitzt im Coaching, eine Stunde Coaching, und vor dem Coaching-Termin kommt der Coachie zu mir und sagt, ach, mir geht's so furchtbar. Stimme, ne, geht ein bisschen nach unten, inhaltlich ist auch noch was geboten. Und dabei senkt er die Schultern und zieht so ein, das kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber zieht so die Mundwinkel nach unten. Und ganz am Ende, nach einer Stunde, sagt er, ah, mein Leben ist verändert, mir geht's so gut, es hat sich alles. Und die Mundwinkel sind immer noch nach unten und die Stimme ist immer noch so weit drunten. Und da merke ich als NLPler, was? Der geht's genau noch so wie vorher, aber der erzählt mir gerade, dass es besser ist. Und dann merke ich ja, sorry, das hat gar nichts gebracht, was wir hier gerade gemacht haben. Und deswegen muss ich gut kalibriert sein auf andere Leute. Also fein eingestellt. Und wie finde ich das heraus? Ich finde das heraus tatsächlich im Smalltalk. Weil wenn man so ganz locker über lapidare Themen redet, gibt's jetzt manche Leute, die sagen, ich hasse Smalltalk. Die haben vielleicht den Nutzen von Smalltalk noch nicht erkannt. Und es gibt andere, die machen den ganzen Tag nur Smalltalk. Die muss man dann mal wieder ins echte Leben reinführen, in Anführungszeichen. So oder so gewinnst du im Smalltalk die Information, wie verhält sich denn jemand in Anführungszeichen normal auf der anderen Seite.
Ich habe dieses Thema Kalibrieren, jetzt ein artfremdes Beispiel, aber ich denke immer, wenn ich sehe, wie jetzt Influencer beispielsweise oder berühmte Persönlichkeiten irgendwie ein Restaurant bewerten, dann nach Freundlichkeit, dann denke ich immer, ja, aber das ist ja kein Maßstab. Also da kommt jemand mit einer Kamera und die sind jetzt besonders höflich, besonders freundlich. Was ich damit sagen will, ist, das ist ja nicht kalibriert auf den Otto-Normalbürger, das Verhalten dieser Menschen, sondern da kommt jetzt gerade eine berühmte Persönlichkeit rein und zu der sind wir jetzt besonders nett und hat im Grunde gar keine Aussagekraft darauf, wie dieses Restaurant auf mich als normalen Bürger reagiert. Ist für mich auch so ein bisschen, ne, ist nicht kalibriert sozusagen, das Ergebnis, was daraus kommt.
Genau.
Ich muss aber hier schnell noch mit dir, weil ich habe noch drei hochbrisante Begriffe, die ich unbedingt noch mit dir klären wollte heute.
Heraus.
Sabotageprogramm, dann dieses Riesenthema Glaubenssätze, das ist was glaube ich bei dir auch ein großes Thema ist, und Repräsentationssysteme. Super spannend, lass uns vorne bitte anfangen. Sabotageprogramme. Du hattest das auch schon mal gesagt. Muss ich unbedingt nochmal nachfragen, was ist das, so ein inneres Sabotageprogramm?
Naja, also in meiner Welt ist ein Sabotageprogramm, es ist ja bestimmte Glaubens- und Verhaltensmuster, die du immer wieder tust, die dir aber nicht gut tun. Also wo du vielleicht leidest darunter. Ja, das können innere Konflikte sein, denen du dich nicht stellst. Das ist es vielleicht so, was an der Oberfläche schwimmt, ja. Oder sagen wir mal, es ist zwar in dir drin, aber das ist so das, was da vorgeschoben ist. Und jetzt gibt's aber einen Grund. Warum bist du in diesen Konflikten und kannst dich nicht entscheiden zwischen Liebe und Freiheit zum Beispiel? Warum nicht? Und wenn man dann so ein bisschen weiter in die Kindheit geht, gibt's bestimmte Muster, die du in deiner Kindheit auch schon erlernt hast. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Ein Vater konnte sich extrem klar entscheiden. Da gab's nur schwarz oder weiß. Einfach, mach das, Ansage hin und her. Mutter hat zum Beispiel in der Vergangenheit dann immer sowas gemacht wie, oh nein, da müssen wir sie vor bewahren und ich weiß nicht, was ich machen soll, konnte keine Entscheidung, ich konnte mich auch nicht trennen und so. Und das Kind erlernt auf der einen Seite die Klarheit und auf der anderen Seite dieses, ich kann mich nicht entscheiden und steht genau dazwischen. Und jetzt kann es sein, dass du das Sabotageprogramm aus deiner Kindheit erlernt hast, mal klar entscheiden, mal nicht, jetzt bin ich irgendwie im Konflikt miteinander und treffe gar keine Entscheidung. Bevor ich einen Fehler mache, treffe ich lieber gar keine Entscheidung. Und jetzt musst du dir vorstellen, manche Menschen leben so das ganze Leben lang. Und da würde ich jedem empfehlen, sich mit diesen inneren Sabotageprogrammen, es war jetzt nur eins von, es gibt zig Sabotageprogramme, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und wie findet man die raus? Meistens sind das bestimmte Probleme, auf die du immer wieder triffst im Leben. Und dahinter liegen die irgendwo.
Bestimmte Probleme, die ich immer wieder treffe.
Genau, bestimmte Sachen, wo du immer wieder reinläufst. Manche streiten sich immer wieder mit einem bestimmten Typ von Menschen, ja. Manche geraten in die immer gleichen Beziehungen rein, wo sie sich einen bestimmten Partner suchen, der ihnen eigentlich nicht gut tut. Sie wollen jemanden haben, der, das habe ich auch gerade eine Trainerin von mir hat es gerade im Coaching auch gehabt. Das war ein Partner, ich will einen starken männlichen Partner haben und die verwechseln das mit jemandem, der auch mal zugreift und schlägt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also so, ne? Das ist, ich möchte Stärke im Außen haben, ist eigentlich der Wunsch, Stärke im Inneren zu haben. Mhm. Und suche ich mir jetzt im Außen, aber ich suche mir keinen starken Mann, weil ein starker Mann ist ja vielleicht jemand, der Gefühle zeigen kann. Ein starker Mann ist ja jemand, der in anderen Situationen dann sich vor mich stellt. Mhm. Nee, ein starker Mann ist dann auf einmal für die jemand, der mehr auch mal, ne? Und so weiter. Ich sag's jetzt nicht, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine.
Also so dieser Klassiker, ne, ich gerate immer an die Falschen oder an die Falsche.
Genau.
Könnte auch daran liegen, dass halt das innere Sabotageprogramm einen immer wieder auch genau in diese Arme treibt irgendwie. Meinst du, ist das so ein bisschen das, was dahinter steckt, ja?
Genau, ne? Und so haben wir unzählige Sabotageprogramme in uns drin und manche sind auch gar nicht so schlimm, ja, wenn du damit kein Problem hast. Nur wenn es so ist, dass du in deinem Freundeskreis erzählst, jeden Tag deiner besten Freundin erzählst, dass du auch mal nach in die Karibik dir ein Traumhaus kaufen willst, aber du redest halt nur 5 Jahre drüber und willst aber nichts dafür tun oder keine Gedankenleistung erbringen oder dich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, dann gibt's ja vielleicht auch irgendwas, was dich zurückhält. Vielleicht eine Angst, in die Umsetzung zu kommen. Und auch da sind wir beim Thema Sabotageprogramme. Und jetzt kommt's, umso besser du dich natürlich selbst kennenlernst, Menschenkenntnis nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, umso mehr entdeckst du diese Themen. Und wenn du sie entdeckst, kannst du selbst immer noch die Entscheidung treffen, möchte ich mich damit beschäftigen oder möchte ich davon wegrennen? Die Ergebnisse, die Auswirkungen sind unterschiedlich, würde ich sagen.
Da ist ja das zweite Thema Glaubenssatz ist da ja auch relativ nah, ne? Also ja. Inneres Sabotageprogramm basiert ja wahrscheinlich auch auf einem Glaubenssatz, ne? Oder häufiger mal, so würde ich es mal vermuten, ne? Ich werde nie finanziell erfolgreich sein und das führt dazu XYZ, das ist ja so ein klassischer genau. Glaubenssatz und das verändert ja auch unser Verhalten und limitiert uns natürlich enorm. Was hast du da für Empfehlungen? Was hat da NLP für Empfehlungen?
Glaubenssätze, erstmal ganz einfach, alles, woran man glaubt oder nicht, ne? Wenn man philosophisch sein möchte, ist das, woran man glaubt oder nicht, wird geschehen. Ja? Also Glaubenssätze sind natürlich total kraftvoll. Und ich sag mal so, wie erkennt man Glaubenssätze, ist ja erstmal die erste Frage. Ne? Meistens im Gespräch mit anderen Leuten. Und da höre ich ganz oft, ich bin ja 56, kann mich nicht mehr selbstständig machen. Und der NLP-Anwender wird jetzt fragen, wieder ein Konzept im NLP, das Metamodell der Sprache, der wird jetzt fragen, was genau hat das Alter mit der Selbstständigkeit zu tun? Also da merkst du bei Glaubenssätzen und besonders bei negativen Glaubenssätzen sind oftmals zwei Dinge miteinander verbunden, die besser unverbunden geblieben werden. Und dann fragt man mal so, ne? Und fragt, Mensch, was glaubst du denn, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und sagt er, ja, ja, die Energie mit 56. Ah, da glaubst du vielleicht jetzt nicht dran, dass du genügend Energie hast für die Selbstständigkeit. Ja, genau. So, und dann kommt man so Step by Step an die ganzen Themen ran und merkt auf einmal, oh, die Person will sich unbedingt selbstständig machen, hat bloß Angst davor, weil sie glaubt, sie ist zu alt, Nummer eins, und sie glaubt, sie hat durch das Alter nicht genügend Energie. Und so kommt man in echten Themen, die die Personen haben, meistens näher. Ich hoffe, das war soweit verständlich, ne? Und dann kann man, wenn man die aufgedeckt hat, kann man auch an den Sachen arbeiten.
Ich finde, was so ein Glaubenssatz ist, der bei mir so hängen geblieben ist, ist jetzt nicht meiner, ist nichts Persönliches, aber es gibt diesen Roger Bannister-Effekt. Roger Bannister, kennst du vielleicht dieses eine Meilen-Phänomen?
Ja.
Das sind ja 1,6 Kilometer und das hieß, es ist unmöglich, eine Meile als Mensch unter 4 Minuten zu laufen. Unmöglich. Und ich glaube, Roger Bannister 1954, 55, irgendwann in dem Bereich, war der erste Mensch, der es geschafft hat, eine Meile unter 4 Minuten zu rennen, und innerhalb von 12 Monaten haben es irgendwie 39 andere auf einmal geschafft.
Ja.
Also dieser Glaubenssatz, der sich quasi über alle hinweg, alle Leichtathleten hinweg verbreitet hat, es ist unmöglich, eine Meile unter 4 Minuten zu rennen, war da. Einer hat es geändert, bumm, klack, 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 alle haben es geschafft.
Absolut, ja.
Glaubenssätze sind mächtig, ja.
Wissenschaftler haben ja sogar gesagt, man kann das körperlich gar nicht schaffen. Das hat den Glaubenssatz ja noch verstärkt, ja. Und dann kommt einer, macht's, und auf einmal schaffen es die anderen auch, ne? Also die Grenze liegen meistens in unserem Gehirn. Und da ist natürlich schön, und das muss man sich hier vorstellen, es gibt ja so diese Spiele, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut visualisieren kann, so da schreibt man so 9 Punkte auf einem Blatt und muss die mit 4 Strichen miteinander verbinden. Und das kriegen viele nicht hin. Könnt ihr mal probieren zu Hause, ne? 9 Punkte und mit 4 Strichen, 4 gerade Striche, ohne den Stift abzusetzen, alle 9 Punkte miteinander verbinden.
Aber wie so ein Würfel angesetzt oder was, die 9 Punkte?
Genau, ja. Und man kann die Aufgabe nur lösen, wenn man aus der Box herausdenkt. Also das heißt, man muss irgendwie über die Grenzen dieses Rechteckes mit den 9 Punkten gehen, und dann geht man raus und wieder rein und kann auf einmal alle 9 Punkte miteinander verbinden. Und dieses, man muss von außen vielleicht mal drauf gucken, das gelingt uns manchmal nicht so gut, weil wir so ein bisschen in unserer Box drin sind. Und jetzt kommt aber eine dritte Person und sagt dir auf einmal, sag mal, Ronny, hast du gesehen, du könntest doch schon viel weiter sein, wenn du das und das machen willst. Und du denkst so, Mist, das gibt's ja gar nicht, habe ich gar nicht gesehen. Weil es manchmal Menschen von außen braucht, die bestimmte Anstöße geben, damit es anderen Menschen besser geht. Also manchmal muss jemand von außen, eine dritte Person, kann Dinge sehen, die du selbst nicht siehst. Das ist ganz spannend.
Kennst du die Geschichte vom Heidelberger Zoo, von dem Eisbären?
Nee.
Oh, die erzähle ich dir kurz, ja. Der Zoodirektor vom Heidelberger Zoo wollte unbedingt einen Eisbären haben. Jetzt gibt's die aber relativ selten und gerade für einen Zoo sehr, sehr schwer, so einen Eisbären zu bekommen. Und der hat über Jahrzehnte hinweg, Jahre hinweg, allen anderen Zoodirektoren gesagt, wenn ihr mal einen überhaupt, sagt Bescheid. Und dann war in Peking ein Eisbärbaby zu viel sozusagen. Und die haben gesagt, wir haben gehört, ihr wollt und so weiter. Und ihr müsst es aber jetzt nehmen. Und dann hat er gesagt, der Zoodirektor, scheiße, viel zu schnell. Wir haben jetzt zwar ein Freigelände oder ne, Platz, aber ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber okay, once in a lifetime, die Chance ist da, her mit dem Eisbärbaby sozusagen. Das wurde dann in den Flieger gesetzt und wurde von Peking nach Heidelberg gebracht. Und da hat er so provisorisch erstmal 4x4 Meter so einen Käfig dahingesetzt und hat das Eisbärbaby da rein und hat außenrum alles gebaut, eine Eisrutsche, ein Wasserfall über Monate hinweg. Und da gab es irgendwann die große Enthüllung, das neue Eisbärgelände und so weiter. Kam ein großer Kran, hat von oben den Käfig hoch, draußen 1000 Zuschauer, Fernsehteams, was macht das Eisbärbaby als erstes? Und was hat's gemacht? 4 Meter nach vorne, 4 Meter nach hinten, 4 Meter nach links, 4 Meter nach rechts und ist wochenlang in diesen 16 Quadratmetern geblieben, obwohl der Käfig gar nicht mehr da war. Ne?
So entwickeln sich die meisten Menschen, und davor versuche ich, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bewahren, dass das nicht passiert ist. Gibt es auch gute Geschichte, es gibt es auch mit den Flöhen, ne? Also so Flöhe, die in freier Wildbahn springen bis zu 4 Meter hoch, dann packt man sie ins Glas rein, dann springen sie noch ungefähr 20 Zentimeter hoch, macht man das Glas weg, bleiben sie trotzdem bei 20 Zentimeter. Und das ist wirklich sowas dürfen wir eigentlich nicht zulassen, dass wir Menschen in ihrer Entwicklung klein halten. Das ist das Schlimmste, finde ich. Also das ist, finde ich furchtbar.
Da hat man gerade den perfekten Kommunikator gemerkt, der die gleiche Story in 10 Sekunden zusammenfassen kann. Wir müssen über das Thema Repräsentationssysteme sprechen. Wunderschönes Wort. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Erzähl mal.
Genau. Also das Repräsentationssystem sind unsere 5 Sinne. Hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Und wir nehmen ja von außen Informationen auf über unsere 5 Sinne. Ne? Wir sehen was, wir hören was, wir fühlen was auf der Haut vielleicht, wir riechen was und wir schmecken was, wenn wir essen oder irgendwas riechen auch. Ne? Und das Spannende ist jetzt, jetzt nehmen wir sozusagen Informationen über unsere fünf Sinne auf und dann durchlaufen die danach nochmal unsere Filter. Filter sind sowas wie Generalisierung, Verzerrung und Tilgungen. Ne? So eine Tilgung ist sowas wie, und wie geht's dir, Nils? Gut. Ja, wie viele Informationen haben wir jetzt? Nicht so viel, ja. Also da wurde ein bisschen Information getilgt und so sprechen ja Menschen. Und jetzt wieder zurückzukommen zu den Repräsentationssystemen. Jetzt gibt es Menschen, die sind ein bisschen stärker im Visuellen. Das heißt, die sehen eher die Dinge mehr. Dann gibt es welche, die hören, wie wir jetzt hier im Podcast. Wir hören uns ja und haben da ein stärkeres Sinnessystem. Und wenn wir denen zuhören, diesen Menschen, und sie beobachten, wahrnehmen, anschauen, dann erkennen wir oftmals das präferierte Sinnessystem, das präferierte, das dominante Repräsentationssystem. Also als Beispiel, jemand sagt die ganze Zeit, oh, meine Frau sieht mich nicht, ja, ich werde zu Hause nicht wahrgenommen, ja, keiner blickt auf mich, keiner schaut nach mir. Und jetzt hörst du auf einmal, diese Person spricht extrem im visuellen Sinneskanal. Weil jetzt kommt die Führungskraft, wir haben gerade so einen Privattalk auf der Arbeit und sagt so, ja, die soll halt mal ordentlich zuhören, die Alte. Ja, so ein typischer Amateurtipp. Ja. Und jetzt merkst du, sehen und hören, jetzt sind die auf unterschiedlichen Sinnessystemen unterwegs. Und so kann es natürlich wahnsinnige Konflikte geben. Wenn du zum Beispiel zu Hause mit deiner Partnerin sprichst, sie sagt so, hörst du mir nicht zu? Ja, sieh doch mal hin, schau dir das doch mal an. Und auf einmal merkst du, die sind in unterschiedlichen Repräsentationssystemen unterwegs. Und das führt zu Spannungen. Und wie kann man das ganze Thema mit dem Thema Wahrnehmung verknüpfen? Wenn ich das im Gespräch mitbekomme, dass jemand nur übers Sehen mit mir redet und ich wende meine Sprache auch im visuellen Sinneskanal an, dann wird sich die Person natürlich schneller verstanden fühlen. Ah, endlich mal jemand, der mich sieht, Ronny. Ich dachte schon, auf mich schaut keiner mehr. Und auf einmal gibt es eine Verbindung und die Person hat Vertrauen. Und wenn die Person Vertrauen hat, macht sie was? Sie öffnet sich dir gegenüber. Und dann gibt es schnellere Veränderungen. Das ist nur mal so eine Sache zum Thema Repräsentationssysteme. Können wir noch 15.000 andere Sachen machen, aber das ist eine Sache.
Eine Frage muss ich da stellen, wenn jetzt hier jemand zuhört und nach links guckt und Partnerinnen und Partner sieht und denkt, um Gottes Willen, wir sind ja auf einem ganz anderen Repräsentationssystem. Kann man das ändern? Macht es Sinn, es zu ändern? Oder kannst du die Leute beruhigen und sagen, es ist manchmal auch gut, wenn der eine im Sehen, der andere im Hören ist? Ihr müsst es nur wissen, dass ihr unterschiedlich seid.
Also erstmal, jeder ist okay, so wie sie oder er ist, ne? In meiner Welt. So ist meine Wertevorstellung, meine moralische Vorstellung. Und nur die Frage ist, wollt ihr so miteinander sprechen zu Hause, dass ihr dauerhaft gute Gefühle habt? Will ich jetzt mal ganz provokativ sagen. Und wenn ihr das wollt, dann lernt ihr die Sprache eures Partners, eurer Partnerin, ja, und versucht, die Dinge rauszuhören. Und das passiert, das kann man schaffen, wenn man miteinander spricht und zuhört. Und damit ist schon viel getan. Das ist eigentlich schon der Tipp vorneweg. Wenn ihr euch mit jemandem anderen unterhaltet, versucht wirklich zuzuhören. Da ist schon viel mitgetan.
Wann fängst du denn an zu interpretieren beziehungsweise das Gesehene zu verarbeiten? Jetzt sprichst du mit jemandem und die Person sagt, du stellst diese Frage von gerade eben, wie geht's? Und die Person sagt, gut und gähnt vielleicht noch dabei. So, jetzt hast du immer davon gesprochen, Wahrnehmung, Wahrnehmung, Wahrnehmung. Jetzt kommt man ja nicht drum herum zu interpretieren, die Person hat keinen Bock mit mir zu reden. Wie siehst du dieses Thema Wahrnehmung versus Interpretation?
Oh, das ist ein super großes Thema. Ich muss kurz einmal ausholen. Wahrnehmung und Interpretation zu trennen ist für viele Leute echt schwierig. Da kommt jemand und verschränkt die Arme. Was könnte jetzt jemand anders im Arbeitskontext sagen? Oh, der kommt hier mit verschränkten Armen rein. Was könnte das bedeuten? Was bedeutet das für viele kulturell?
Ja, Ablehnung.
Hat keinen Bock, Ablehnung und so weiter und so fort. So, und jetzt kommt's. Es könnte aber auch sein, wenn du die Person mal fragst, Mensch, erzähl mal, warum verschränkst du die Arme? Dass die Person sagt, oh, mir ist gerade kalt, ich wollte mich gerade wärmen. Oder ist für mich eine entspannte Haltung. Und auf einmal merkst du, oh Mist, mir ist es wieder mal nicht gelungen, Wahrnehmung und Interpretation zu trennen. Und letztens habe ich es auch gehabt, Geschäftsführer guckt auf die Zahlen, die Verkaufszahlen im Monat, sieht ein Mitarbeiter total unterperformt. Ja, den müssen wir rausnehmen. Dann sagt die Führungskraft zum Geschäftsführer, sorry, der hatte 3 Wochen Urlaub. Ah, okay, alles klar. Also da lohnt es sich erstmal Informationen zu sammeln, anstatt sofort zu interpretieren. Manchmal braucht man sofort eine Generalisierung, eine Interpretation. Nämlich zum Beispiel, wenn der Herd, es hat ja auch eine Schutzfunktion, nämlich wenn der Herd heiß ist und dein Kind geht an die Herdplatte, dann sage ich natürlich, Achtung, Schatz, der Herd ist heiß, bitte fass da nicht rauf. Dann hilft ja so eine Generalisierung auch. In vielen Fällen hilft sie nicht, weil du nur deine eigenen Erfahrungen über das Verhalten der anderen Leute Leute rüberstülpst. Und da gibt es einen schönen Satz von Steve T. Chaser. Das ist der, der die Skalenarbeit in die Psychologie-Therapie reinbekommen hat. Wie fühlst du dich auf einer Skala von minus 10 bis plus 10? Und der hat gesagt, wenn du glaubst, du weißt, wie es der anderen Person geht, nimm eine Aspirin, setz dich in die Ecke und warte, bis der Anfall vorbei ist. Und dahinter steckt die Botschaft, lieber zuhören und lernen vor der anderen Person, was sie wirklich damit meint, anstatt die ganze Zeit rein zu interpretieren. Ah, ja, habe ich auch gehabt. Ja, habe ich auch erlebt. Ja, so schlecht ging es mir auch mal. Nein, du hast keine Ahnung, wie es der Person geht. Du nimmst an, dass es so ähnlich war, wie es bei dir ist. Und deswegen ist Interpretation und Wahrnehmung, wenn wir das ausbilden, für viele, das ist so ein Gamechanger auch. Sorry für die lange Antwort. Ich glaube, das war wichtig, dass wir das mal klären.
Ja, ich verstehe das. Ich finde das immer so spannend, wenn Leute, also beispielsweise über fremde Beziehungen, ne? Also wie du jetzt mit deiner Partnerin eine Beziehung führst, das ist ja so extrem individuell, ne, dass ein anderer darüber gar keine Ratschläge geben kann. Das ist ja so schwer zu sagen, nee, das ist aber falsch, wie das macht. Und also nicht ansatzweise versteht, in welcher Lebenssituation man ist, aber man ist direkt in dieser Interpretation drin. Ne? Ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ja.
Mit Kindern ist das ja auch so. Ne? Ich lerne das ja gerade kennen. Mein Sohn ist jetzt gerade ein Jahr geworden und kommt man ja so zu unterschiedlichen Elternteilen und so weiter. Und dann gibt es ja immer einen guten Ratschlag, wie die Person das selbst schon erlebt hat. Und da kann man ja dann, da kann man wirklich Widerstandsfähigkeit lernen, entspannt zu bleiben. Ja, wenn man 20, 30 Tipps kriegt von den Leuten, habe ich auch schon Leute gesehen, die da ein bisschen ausgerastet sind. Und das ist meine Erziehung und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Leute meinen es ja nur gut. Am Ende muss man halt selbst entscheiden, was man für sein Kind macht. Das ist meine Meinung.
Ja, vor allem, weil es da über Jahrzehnte hinweg auch jedes Mal neue Studien vielleicht gibt, neue Gedankengänge, neue Generationen, die Dinge anders sehen. Ich kenne das auch. Du weißt ja auch, ich habe ja auch einen Sohn, der einen Tick älter ist. Das ist Wahnsinn, was man da ja entgegengesteuert bekommt. Da ist, glaube ich, NLP bei dir ein sehr mächtiges Werkzeug, um da noch ein bisschen entspannter zu bleiben.
Ja, vielleicht, das möchte ich gerne noch sagen. Das ist ja das Schöne. Jeder startet ja, wann auch immer sie oder er anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung, jeder startet ja an einem anderen Punkt. Einer hat eine bescheidene Kindheit gehabt, der andere hat eine gute Kindheit gehabt, wie auch immer. Im Grunde genommen ist es aber insofern egal, dass wenn du was machst, also in dem Sinne, dass du dich weiterentwickelst, dass du deine Persönlichkeit weiterentwickelst, gibt es immer die Möglichkeit, dass es besser wird. Es ist also immer besser, etwas zu tun dafür, als dass es nicht so ist. Und ich habe schon Leute erlebt, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben in ihrer Kindheit und die heute das genutzt haben für ihre Entwicklung in der Zukunft und wirklich mit einer Tiefe, wo man sagen kann, oh hoppala, da freue ich mich für jede Person, die im Umfeld dieser Person ist.
Lieber Ronny, ich glaube, da müssen wir auch mal ein Sonderthema zu machen. Ne? Auch gerade Thema Kindheit ist, glaube ich, was sehr Spannendes, etwas, was uns beide natürlich dann jetzt auch gerade persönlich irgendwie betrifft. Auf jeden Fall wieder ein hochspannendes Thema, die Wahrnehmung, Interpretation. Und dann haben wir heute spannende Wörter gelernt, wie kalibrieren, aber auch Sabotageprogramme, Repräsentationssysteme. Wir hoffen, dass ihr draußen das gehört, gefühlt, gesehen oder geschmeckt habe, was wir hier heute rübergebracht haben. Ich versuch's anzuwenden und vielleicht konntet ihr die eine oder andere Sache mitnehmen. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Wenn euch das gefallen hat, ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr diesem Podcast eine positive Bewertung gebt. Das hilft uns natürlich erstmal zu sehen, dass das, was wir hier tun, funktioniert und dass ihr das gut findet und dass natürlich auch noch andere Menschen davon mitbekommen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und lieber Ronny, mal wieder vielen, vielen Dank für deine spannenden Gedanken und ich freue mich schon wahnsinnig auf das nächste Thema mit dir.
Schön, dass alle wieder dabei waren und freue mich aufs nächste Mal.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.